die jungen Leute erleben die Corona-Zeit schon als sehr starke Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Und was alarmierend ist, dass fast jeder Dritte angibt, dass sich die finanzielle und die berufliche Situation deutlich verschlechtert hat.
Wie geht es jungen Menschen in der Corona-Krise und was erwarten sie von der Zeit danach? Ein Thema heute bei uns. Außerdem, wann wird es eigentlich Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche geben? Auch dieser Frage gehen wir heute nach. Mein Name ist Judith Konradi. Schön, dass ihr zuhört.
Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
Als erstes habe ich für euch die Meldungen aus Bonn und der Region. Wir hatten euch ja gefragt, wie ihr es findet, wenn wir die Bonner Meldungen ganz an den Anfang des Aufwachers packen. Von euch kam nur positives Feedback, deshalb machen wir das jetzt immer so. Vielen Dank für eure Meinung dafür und gerne mehr davon. Schreibt uns an aufwacher@ga.de. Die Stadt Bonn korrigiert Angaben über den Ablauf der kostenlosen Corona-Schnelltests. Erste Angaben der Stadt vom Montagnachmittag hatten den Eindruck vermittelt, dass sie nur an bestimmten Stellen möglich seien, die extra von der Stadt dazu beauftragt wurden. Tatsächlich sollen die kostenlosen Schnelltests aber zunächst überall dort möglich sein, wo auch vorher schon Schnelltests angeboten wurden, heißt es nun von der Stadt. Das gehe aus einer Allgemeinverfügung des Landes NRW hervor, die bis zum 15. März gilt. Ab nächster Woche werde die Stadt Bonn dann offiziell Teststellen mit der Durchführung der kostenlosen Schnelltests beauftragen. Die Bundeskunsthalle in Bonn ist nach dem Lockdown ab sofort wieder geöffnet. Auch die übrigen Bonner Museen wollen in den kommenden Tagen und Wochen folgen. Das Kunstmuseum zum Beispiel plant, am 16. März wieder zu öffnen. Laut Museumsleitung ist der bürokratische Aufwand aber hoch, weil das Haus nicht an ein Ticketbuchungssystem angeschlossen ist. Termine können ausschließlich per Mail und Telefon vergeben werden. Das Stadtmuseum Bonn öffnet am 18. März wieder. Die Stiftung Haus der Geschichte will heute über einen Öffnungstermin entscheiden. Schlusslicht wird wohl das August-Macke-Haus sein, das einen Start am 1. April plant. Grund dafür ist, dass das Haus wegen des Lockdowns Mitarbeiter entlassen und Verträge aussetzen musste. Jetzt müssen wir das übrige Personal wieder zusammenkriegen, sagt Direktorin Clara Drenker-Nagels. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Kriminalstatistik für das letzte Jahr vorgestellt. Die Zahl der Straftaten sei um rund 4% zurückgegangen. Sie liegt bei knapp 4.500 Straftaten pro 100.000 Einwohnern. Das ist etwa ein Drittel unter dem Landesdurchschnitt. Besonders warnt die Polizei vor Betrugsfällen. Gerade ältere Menschen sollten vorsichtig sein. Normalerweise informiert die Polizei regelmäßig auf Veranstaltungen über die Maschen der Täter. Das sei aktuell aufgrund der Pandemie nur eingeschränkt möglich. Auch in Bonn stellte die Polizei Zahlen für das vergangene Jahr vor. Im Bereich der Kinderpornografie wurden demnach 182 Fälle registriert, mehr als doppelt so viele wie 2019. Grund dafür ist nach Angaben der Bonner Polizei, dass die Beamten verstärkt gegen Kinderpornografie vorgegangen seien. Das Thema soll künftig in Bonn ein Schwerpunkt sein. Auch die Zahl der Diebstähle aus Keller- und Abstellräumen sowie der schweren Körperverletzungen habe zugenommen. Einbrüche seien hingegen zurückgegangen. Über die Zahlen für ganz NRW haben wir gestern bereits im Aufwacher gesprochen. Die Folge könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Da haben wir zum Beispiel darüber geredet, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die NRW-Zahlen hat. Die Staatsanwaltschaft Köln nimmt keine Ermittlungen gegen den Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki auf. Mehrere Menschen hatten Anzeige gegen Wölki erstattet. Sie werfen dem Erzbischof Strafvereitelung vor. Konkret bedeutet das, dass die Aufklärung von Straftaten wissentlich verhindert wird. Wie bei allen Strafanzeigen sei geprüft worden, ob, Zitat, zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Erzbischofs vorlagen, sagte Oberstaatsanwalt Ulf Willun am Dienstag dem Kölner Bistumssender domradio.de. Zitat, und das haben wir nicht feststellen können. Die Entscheidung kann aber noch angefochten werden. Wölki steht unter anderem in der Kritik, weil er ein Gutachten der Münchner Kanzlei Westphal Spilker Wastel nicht veröffentlichen ließ. Als Grund dafür wurden rechtliche Bedenken genannt. Das Gutachten hat den Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Missbrauchsvorwürfen untersucht. Nächste Woche soll ein zweites Gutachten veröffentlicht werden. In der Corona-Krise gibt es ja leider viele Verlierer und einer davon ist ganz bestimmt die junge Generation. Distanzunterricht an den Schulen, ein Studiumanfang ohne Kontakt zu den Mitstudierenden, Partys und Treffen von größeren Gruppen von Freunden sind sowieso verboten. Also von dem, was die Jugendzeit eigentlich ausmacht, bleibt gerade nicht mehr so viel übrig. Ziemlich spannend ist ja deshalb, wie junge Leute selbst diese Zeit wahrnehmen. Mein Kollege Martin Kessler berichtet über die Studie Junge Deutsche 2021 und die hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Martin, was ist das für eine Studie und wer wurde da befragt?
Die Studie kommt von einem der renommiertesten Jugendforscher Europas. Das ist der gelernte Volkswirt Simon Schnetzer. Der hat eine Studie aufgelegt, in dem er junge Deutsche befragt. Das macht er schon seit über 10 Jahren. Diese Studie heißt Junge Deutsche 2021 und er hat sie im Herbst des vergangenen Jahres befragt. Insgesamt 1600 junge Leute im Alter zwischen 14 und 39 Jahren. Das ist über online, also über das Internet geschehen und in dieser Größenordnung darf es als repräsentative Studie der Jugend in Deutschland jetzt praktisch in Corona-Zeiten gelten.
Okay, und jetzt zu den Ergebnissen. Wie erleben denn junge Leute gerade die Corona-Zeit?
Die jungen Leute erleben die Corona-Zeit schon als sehr starke Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit und als großen Einschnitt in ihrem Leben. Und was alarmierend ist aus Sicht des Jugendforschers ist, dass etwa 30% der jungen Deutschen, also fast jeder Dritte, angibt, dass sich die finanzielle und die berufliche Situation deutlich verschlechtert hat. Gleichzeitig sagen 37%, dass sich die schulisch-berufliche Situation verschlechtert hat und jeder Vierte ist auch mit seiner psychisch-seelischen Gesundheit nicht zufrieden. Das sind sehr gravierende Auswirkungen auf die Jugendlichen. Man kann etwa so formulieren, die Jugend gehört zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie.
Die Situation jetzt ist also, wenig überraschend, ziemlich schlecht. Was ist denn mit der Zeit danach? Sind junge Leute trotzdem optimistisch, was die Zukunft betrifft?
Ja, die Zukunft sehen sie auch verhaltener, sehen sie verschlechterter. Auf der anderen Seite sagen sie aber auch, und da ist auch ein gewisser optimistischer Punkt drin, dass es jetzt die Chance besteht, einen Neustart zu wagen. Und das ist ein Neustart, in dem aber auch viele traditionelle Werte plötzlich wieder wichtig wird. Wie Familie, wie gegenseitiges Vertrauen, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Mal abgesehen von Corona, was ist jungen Leuten denn sonst wichtig?
Es sind ihnen natürlich auch wichtig, gewisse digitale Geschichten wie Smartphone, wie WhatsApp, wie, sag mal, im Zeitalter der Digitalisierung auch miteinander zu kommunizieren. Das steht auch ganz oben. Das Smartphone ist fast nach der Familie das zweitwichtigste auch Instrument, was Jugendliche anwenden, um miteinander im Kontakt zu bleiben. Das hat sich durch die Corona-Pandemie eher noch verstärkt.
Unsere Redaktion hat sich ja auch an der Umfrage beteiligt und speziell junge Menschen im Rheinland aufgefordert, bei der Befragung mitzumachen. Und wir haben auch eine Sonderauswertung der Teilnehmer hier aus der Region. Gibt es da eigentlich irgendwelche Unterschiede zwischen den Jugendlichen hier und denen anderswo in Deutschland?
Ja, die gibt es. Also viele Sachen sind gleich. Also Vertrauen als wichtiger Wert, Gesundheit als wichtiger Wert, Familie als wichtiger Wert. Da sind die Rheinländer fast noch deutlicher als die übrigen Deutschen. Was interessant ist, dass die jungen Rheinländerinnen und Rheinländer nicht so die finanzielle Situation als pessimistisch einschätzen, wie das die übrigen Deutschen tun. Nämlich statt jedem Dritten sind es hier in Anführungszeichen nur 20%, was natürlich auch ein hoher Wert ist, aber es ist deutlich weniger. Und für die Jugendlichen im übrigen Deutschland ist Geld eine ganz wichtige Motivation, um voranzukommen und das Leben zu gestalten. Das ist bei den Rheinländern deutlich weniger ausgeprägt. Ich sag's auch mal in Zahlen. Also für die junge Generation insgesamt ist Geld mit 43% und Spaß mit 42% die wichtigsten Motivatoren. Dabei ist, sagen wir mal, der Stellenwert von Geld gegenüber der letzten Studie, 2019 hat Schnetzer nämlich auch nochmal eine Studie gemacht, sogar deutlich gestiegen. Von 36 auf 43%. Bei den Rheinländern ist das verhaltener. Das sind nur 26% der Meinung, dass Geld wichtig ist. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie auch ihre finanzielle Situation durch die Corona-Krise als nicht so deprimierend einschätzen.
Spannend könnten diese Ergebnisse ja auch für Politikerinnen und Politiker sein. Was erwarten denn junge Menschen von der Politik?
Die Jugendlichen haben eine sehr klare Vorstellung davon, was Politik jetzt leisten kann. Sie haben klare inhaltliche Erwartungen. Da geht es einmal um mehr Beteiligung. Sie wollen gehört werden und sie wollen aber auch mitentscheiden. Sie sind der Meinung, dass das Bildungswesen, so wie es jetzt ist, nicht in Ordnung ist. Es muss dringend reformiert werden. Auch die Digitalisierung empfinden sie als unzureichend in Deutschland. Sie fordern da einen stärkeren Ausbau des Breitbandangebotes. Und sie sind beim Klimaschutz fordernder. Das heißt also, sie wollen ein entschlosseneres Vorgehen, wobei die Wertigkeit des Klimaschutzes überraschenderweise nicht ganz so hoch ist wie zum Beispiel Familie, Gesundheit, Zusammenhalt und solche Dinge. Also da ist die Generation Fridays for Future etwas irreführend, weil das vom Stellenwert her nicht ganz oben ist bei den Problemen oder bei den Werten, die Jugendliche anstreben.
Vielen Dank für die Infos, Martin.
Ich bedanke mich bei dir auch.
Wir bleiben bei jungen Menschen und schauen jetzt auf die Kinder. Die sind ja zum Glück nur sehr selten von schweren Covid-19-Verläufen betroffen. Aber um die Pandemie zu stoppen, müssen auch sie irgendwann geimpft werden. Bisher gibt es aber noch keinen Impfstoff, der für Kinder zugelassen ist. Doch das wird sich irgendwann ändern. Mehr dazu weiß RP-Wirtschaftschefin und mittlerweile Corona-Impfexpertin Antje Höning. Hallo Antje, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Genau, das ist ein spannendes Thema, finde ich auch, die Impfung von Kindern. Und zwar ist es so, dass derzeit die Unternehmen die Studien mit den Kindern machen, ob die auch geimpft werden können, wie uns der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, im Interview berichtet hat. Und die Herausforderung ist dabei gleich eine doppelte. Auf der einen Seite ist es ja so, dass die Kinder vermutlich selber gar nicht an Covid erkranken würden. Deshalb muss man natürlich genau gucken, ob man sie einer Impfung aussetzt. Zumal die Gefahr auch besteht, dass bei Kindern die Nebenwirkungen groß sind. Die haben ja so ein tolles Immunsystem, was dann sofort anspringt. Auf der anderen Seite haben Kinder nicht so eine, wie das so schön heißt, immunologische Vorerfahrung, wie sie mit Attacken von Viren umgehen. Das könnte bei dem Thema Wirksamkeit noch ein Problem werden. Also es muss genau geguckt werden, wie die Impfstoffe wirken. Impfstoff für Erwachsene ist eben doch was anderes als Impfstoff für Kinder. Aber das machen die Unternehmen jetzt und das ist ja auch gut.
Was sagt denn der STIKO-Chef darüber, wann es mit dem Impfen von Kindern losgehen könnte?
Jana Wolf, die Kollegin aus Berlin und ich haben zusammen das Interview geführt und das war eine schöne Lehrstunde in Virologie, die er uns gegeben hat. Und da haben wir eben auch über dieses Kinderthema gesprochen und da hat er gesagt, Ende des Jahres könnte man damit anfangen. Also der Plan, dass ganz Deutschland in diesem Jahr durchgeimpft ist, den sieht er auch als vollkommen unrealistisch an, sondern er sagt Kinderimpfung Ende des Jahres, weil es eben wegen der Studien Zeit braucht, bis man das sicher starten kann.
Müssen denn diese Studien dann genauso umfangreich sein, wie jetzt die Studien für die Erstzulassung der Impfstoffe waren?
Den Wirkmechanismus kennt man ja, der ist durch die Grundstudien sozusagen belegt. Und jetzt muss man diese Fragen speziell für Kinder abklopfen. Das gilt auch für weitere Gruppen. Zum Beispiel, wenn man Schwangere, wenn man für die eine explizite Empfehlung aussprechen wollte, müsste man das auch machen. Also in dem Umfang wird es nicht sein, aber es muss jetzt gezielt geguckt werden, wie wirkt das für Kinder und welche Nebenwirkungen hat das und welche Dosierung brauchen wir, um bei den Kindern den Schutz zu bewirken, aber nicht zu starke Nebenwirkungen auszulösen.
Wir erleben ja jetzt gerade, dass es mit dem Impfen nicht so schnell vorangeht, wie viele sich das gewünscht hätten. Was kann die Politik denn lernen aus dem, was jetzt vielleicht schiefgelaufen ist, für die Zeit, wenn dann die Impfungen von Kindern mal an der Reihe sind?
Das ist eine schlaue Frage. Bei meinen Recherchen musste ich nämlich auch feststellen, dass es in NRW noch überhaupt keinen Plan dafür gibt. Die wissen genau, dass das irgendwann auf sie zukommt, aber die ziehen sich jetzt darauf zurück, dass sie ja erstmal ihre drei Priorisierungsgruppen durchimpfen müssen. Und wo das gemacht wird, in Impfzentren oder Praxen, wie man die Kinder anschreibt, kein Plan. Auf meine Anfrage an das Gesundheitsministerium, welche Pläne die denn in der Schublade hätten, habe ich leider nur sehr dürre Antworten bekommen, aus denen ich schließen muss, dass man sich mit dieser Frage noch überhaupt nicht beschäftigt hat. Und das finde ich schon wirklich bitter. Denn das ist ja, glaube ich, die Lehre aus der ganzen Pandemie, dass die Politik zu kurzatmig immer den aktuellen Problemen hinterhergerannt ist und nicht das Problem von übermorgen schon ins Visier genommen hat. Und alleine in NRW sind es über 3 Millionen Kinder, die da geimpft werden müssen. Da sollte man vielleicht jetzt schon mal einen Gedanken dran verschwenden.
Vielen Dank, Antje.
Gerne. Tschüss.
Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das ganze Aufwacher-Team freut sich außerdem immer über eure Rückmeldungen zum Podcast. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Feedback zur Folge schreibt uns gerne an aufwacher@rp-online.de. Außerdem haben wir noch ein Angebot für euch. Für weniger als 35 Euro bekommt ihr ein ganzes Jahr lang vollen Zugriff auf alle Premium-Artikel bei RP Online und auch noch das gute Gefühl, diesen Podcast möglich zu machen. Alle Infos für ein RP Plus Abo findet ihr unter rp-online.de/abo-aufwacher. Und jetzt schauen wir noch auf den Mittwoch. Auf den Straßen in NRW war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise ja zeitweise deutlich weniger los als sonst. Ob sich das auch auf die Unfallzahlen ausgewirkt hat, das erfahren wir heute. NRW-Innenminister Herbert Reul stellt nämlich in Düsseldorf die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2020 vor. Und auch die einzelnen Polizeibehörden im Land veröffentlichen heute jeweils ihre lokalen Unfallstatistiken. Ein halbes Jahr nach einem blutigen Angriff auf einen Mann in Stolberg stehen im Prozess am Landgericht Aachen heute die Plädoyers und vermutlich das Urteil an. Als mutmaßlicher Messerstecher angeklagt ist ein 21-jähriger Deutscher mit irakischen Wurzeln. Er soll sein türkischstämmiges Opfer angegriffen haben, weil dessen Familie vor der Kommunalwahl auf einem Plakat der AfD zu sehen gewesen sein soll. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Angeklagte soll das Foto der Familie mit dem Zusatz Gottesleugner in den sozialen Medien gepostet haben, ebenso wie ein Symbol der Terrormiliz Islamischer Staat. Der 21-Jährige ist vom Landeskriminalamt als Gefährder eingestuft. Im Düsseldorfer Museum Kunstpalast eröffnet heute eine große Ausstellung zum 90. Geburtstag des in Mönchengladbach lebenden Künstlers Heinz Mack. Wer sie sich anschauen möchte, muss sich wegen Corona über die Website des Museums anmelden. Außerdem gibt es digitale Führungen über die Videotelefonie-Software Zoom. 60 Minuten lang erklärt da eine Expertin oder ein Experte live die Kunst von Mack. Die digitale Führung kostet 5 Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Erstauflage heute ist bereits ausgebucht. Die Schau beinhaltet ungefähr 100 teils raumgreifende Arbeiten von Mack und ist vorwiegend seinem Frühwerk aus den 1950er bis 1970er Jahren gewidmet. Die Ausstellung ist bis zum 30. Mai zu sehen. Wegen des Lockdowns wurde sie etwa einen Monat später als geplant eröffnet. Einen ausführlichen Bericht dazu haben wir bei RP Online schon veröffentlicht. Ich packe ihn euch in die Shownotes. Das Verwaltungsgericht Minden verhandelt heute über einen Streit um Löschkosten nach einem Brand in einem Schlachthof. 2016 war ein Betrieb der Firma Westfleisch in Paderborn abgebrannt. Das Unternehmen soll 53.000 Euro für den Einsatz zahlen, lehnt das aber ab. Und jetzt zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Bis zum Abend bleibt es heute meist trocken, dann setzt wieder Regen ein. Die Temperaturen liegen heute bei bis zu 12 Grad. Am Donnerstag wird es bis zu 14 Grad warm, es bleibt aber regnerisch und düster. Das war der Aufwacher vom 10. März. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr hört morgen wieder rein. Macht's gut!
Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.